Herzlich willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
Commander, Commander, bitte auf die Brücke. Commander, Herr Grabkauer, sind Sie da?
Ja, wenn du so anfängst, nicht.
Washington hat endlich seinen Namen gefunden. Wir haben es ja schon letzte Woche vermutet und es ist tatsächlich so passiert. Was sagst du dazu?
Also heutzutage kann man nichts geheim halten.
Es ist krass, oder?
Das geht halt nicht. Wobei sie sich ja auch anscheinend ein bisschen selber ins Knie geschossen haben, wenn sie schon an dem Tag zuvor halt irgendwas in die Fenster hängen.
Ja.
Ja, also insofern, so leiten wir heute die Sendung ein.
Genau. Ich bin ein bisschen unter Strom heute. Ja, ich bin gerade punktgenau angekommen. Kennst du das auch? Bist unter Zeitdruck und vor dir fahren gefühlt nur Sonntagsfahrer. Und du willst am liebsten anschieben. Ich war so genervt. Obwohl ich nicht länger gebraucht hätte, als ich auch gesagt habe.
Also ja, das fühlt sich so an.
Alter Schäde. Aber jetzt kann ich kurz runterkommen, bevor ich wieder hetzen muss und meine Familie abholen muss. Deswegen, ne, wir haben heute keine Zeit.
Was erwartet ihr? Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also genau. Die Commanders war ja klar, dass es ein wichtiges Thema ist. Und es ist auch gut. Da gibt's jetzt wieder die gespaltenen Lager zwischen, boah, was soll das und so. Und ich habe das auch bei Twitter ganz viel gesehen und habe selber mir auch manchmal die Mühe gemacht, das zu kommentieren und versucht zu erklären, warum das so lange gedauert hat, auch mit Paradebeispielen. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen.
Genau.
Wir bewegen uns auf die Zielgeraden des letzten Spiels zu, nämlich dem Super Bowl, und sind damit konfrontiert gewesen, dass wir gesehen haben, alter Schwede, was kosten denn eigentlich Tickets?
Ja.
Und das war der Anlass dazu zu sagen, wir gucken einfach mal, wie so die Ticketpreise in der NFL an sich sind, wie sie auch sich entwickelt haben und was das mal so im Vergleich macht zu anderen Sportarten.
Ja.
Und da können wir dann mal gucken, ob man lieber in Urlaub fährt oder ein NFL-Spiel besucht.
Genau, ich wollte gerade sagen, so einen kleinen Spoiler können wir reinschmeißen. Manche sind recht kostspielig, manche Franchises.
Was ist eigentlich?
Genau, bevor wir uns aber damit auseinandersetzen, wollen wir natürlich gucken, was uns diese Rubrik heute bereithält. Und die letzten Wochen waren ja schon ein bisschen Defense-lastig. Also die Defense hat ja schon ein bisschen abgeliefert auch. Und da kam auch immer wieder der Spruch, der Pass-Rush ging durch, der Pass-Rush kam nicht durch, der war gefährlich. Aber was ist der Pass-Rush? Was verbirgt sich dahinter?
Manchmal glaube ich ja immer, dass man immer irgendwann denkt so, was kann man da eigentlich noch erzählen über in unserer Kategorie? Aber es gibt halt irgendwie immer noch genug.
Ich glaube, das Buch ist dick noch.
Und der sogenannte Pass-Rush, der findet immer auf der defensiven Seite des Balls statt. Und dabei ist eigentlich ausschlaggebend das Stürmen über die Line of Scrimmage in Richtung des gegnerischen Quarterbacks. Das ist so der typische Charakter von dem Pass Rush. Und das oberste Ziel ist es halt, den Quarterback zu stoppen und idealerweise am besten zu Boden zu bringen. Das ist dann das, was man immer unter dem sogenannten Sack hört. Mhm. Man will den Quarterback zu Boden bringen. Der eigentliche Zweck vom Pass Rush ist jetzt nicht unbedingt immer natürlich das Ziel, dauernd zu sacken, also klar, sondern es geht ja manchmal auch darum, das schafft man halt nicht immer, aber generell versucht man den Quarterback mit dieser Art und Weise aus dem Rhythmus zu bringen. Das heißt, ihm aus seiner sicheren Pocket, das ist ja diese Tasche, die automatisch gebildet wird, in dem, wo der Ball gesnappt wird, dass die Offensive Line so eine Art Tasche bildet, damit der Quarterback sich in Ruhe da drin bewegen kann und geschützt ist. Und das versucht die Defense ja aus dem Konzept zu bringen. Oder halt auch dann gegebenenfalls das Design des Spielzuges zu unterbrechen. Also dass der Quarterback vielleicht einfach gar keine Zeit hat, dahin zu werfen, was er eigentlich möchte. Er muss sich für was anderes entscheiden. Er muss vielleicht sogar irgendwie rauslaufen. Das verzögert alles, gibt vielleicht ein bisschen mehr Zeit für die Defense. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund Charakteristik des Pass Rush.
Also durchzukommen und einen Sack anzuwenden, ist quasi das Sahnehäubchen. Und den Rhythmus zu stören und einfach präsent zu sein, ist eigentlich das, was sie primär tatsächlich auch vorhaben.
Wichtig wäre dabei noch zu erwähnen, beim Pass Rush handelt es sich tatsächlich bei dem Stürmen von drei oder vier Spielern. Also es ist der klassische Pass Rusher, da redet man dann nicht von dem Blitz. Ein Blitz ist tatsächlich nur, wenn es 5 oder mehr Spieler sind.
Okay.
Oder halt automatisch halt ein Defensive Back, also einer aus der hinteren Reihe, das Defense auch auf den Quarterback stürmt. Das nennt man dann tatsächlich offiziell Blitz. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Hurries, das ist auch eine Statistik. Das heißt, da wird dann so gemessen, dass der Quarterback schneller werfen muss als erwartet oder er wird außerhalb der Pocket gejagt. Das ist dann sozusagen, wir jagen den Quarterback, ein Hurry, dafür wird auch eine Statistik geführt. Und dann gibt es noch den sogenannten Pressure. Das sind dann tatsächlich sowas, da ist dann die Hurries wieder drin. Knockdowns, das heißt, du hast den Ball tatsächlich abgewehrt. Und natürlich Sack Plays. So, die kombiniert ergeben dann halt Pressures. Auch eine Statistik, die geführt wird und die man bei Defensivspielern häufiger mal sieht. Deswegen, das ist total schwer, finde ich, einzuordnen, aber falls man das mal sieht, hat man es schon mal gehört und dann kann man noch mal gucken, was ist das eigentlich.
Ja, und die Hurries tauchen tatsächlich auch in die Statistiken der Quarterbacks ja auf, teilweise. Wie oft sie außerhalb ihrer Pocket gejagt wurden, was du gerade schon erklärt hattest. Also wenn ihr die da seht, wisst ihr jetzt auch, was das bedeutet. Genau. Pass Rush, wichtiger Stilmittel der Defense. Druck zu erzeugen. Aber es soll schon gewesen sein, denn diese Rubrik ist pickepacke voll, glaube ich.
Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken.
Da ist so einiges passiert in der letzten Woche. Tom Brady hat sein Handtuch geworfen, seine Footballschuhe an die Nagel gehängt.
Ja.
The greatest of all time hat er, finde ich, mit dieser Entscheidung noch mal unter Beweis gestellt, wie ich finde, an seinem Höhepunkt abzutreten. Also
ja, der hat eine fantastische Saison gespielt.
Genau.
Auch wenn er vom kompetitiven Standpunkt sicherlich absolut nach dem Playoffs, hätte ich jetzt fast gesagt, nach dem Super Bowl gestrebt hätte. Das ist natürlich das oberste Ziel und das finde ich also beeindruckend. Das, klar, in erster Linie werden immer halt die ganzen Titel stehen, aber dass du es halt schaffst, über 22 Jahre halt so einen Hunger zu besitzen und so einen Spaß an dem Sport, das ist halt echt fantastisch. Also das finde ich halt, dafür kann ich noch viel mehr den Hut ziehen.
Ja, ja, und das Einzige, wenn man so möchte, ist das, was ihn gestoppt hat jetzt, ist das Alter. Nicht die Leistung, nicht die körperliche Verfassung, nicht den Hunger, sondern einfach zu sagen, okay, Familie und mein Alter.
Genau, das vielleicht noch eher.
Ja, wahrscheinlich.
Also sogar gar nicht zu sagen, Mensch, das Alter, vielleicht kriege ich das auch sogar noch 1-2 Jahre hin. Weiß aber natürlich nie, wie das dann läuft und vielleicht sieht das dann beschissen aus. Und dann lieber zu sagen, ey, jetzt habe ich so viel Zeit halt damit verbracht, jetzt ist mal jemand anderes dran, ne? Das ist halt auch.
Ja. Also, ich meine auch das Alter eher im Zusammenspiel mit der Familie.
Ah ja, da hast du recht.
Genau, die Kinder werden nicht jünger, du wirst ja auch nicht jünger und wir kennen das ja auch als Väter, möchtest du natürlich mit deinen Kindern auch noch auf einem gewissen Niveau mit denen rumtollen können. Und wer weiß. Aber Chapeau, Tom Brady, falls du das hörst, wir haben größten Respekt vor dir, auch vor der Entscheidung an diesem Höhepunkt zu sagen. Ben Roethlisberger, der jetzt auch aufgehört hat, ist das Gegenbeispiel, der 2 Jahre gefühlt zu spät aufgehört hat, dessen Leistung schon rapide nach unten ging. Was dann auch natürlich der letzte Eindruck bleibt, ganz oftmals ja auch. Und da kann man sagen, Brady hat genau den richtigen Schritt gewählt und Ben Roethlisberger, der auch ein Hall of Famer sein wird, definitiv, der hat dafür viel geleistet, hat aber zu spät, glaube ich, das Handtuch.
Ja, Brady hätte für mich eigentlich den idealen Zeitpunkt vor der Saison hätte getroffen. Ja. Nachdem er nochmal den Super Bowl, er geht woanders hin, ist dann nur eine Saison.
Ja.
Und sagt, hier Leute, ich kann es auch hier. Du gewinnst den Super Bowl und sagt, ich glaube, ja, vielleicht haben sie auch gar nicht damit gerechnet, dass es sofort klappt, sondern eher dann gesagt, 2 Jahre und es klappt. Aber
ja, ich glaube auch. Ja, und dadurch, dass das Team aber auch so zusammengeblieben ist, ne, also die Top-Mannschaft, ich glaube, die haben keine großen Verluste gehabt, da zu sagen, ich hänge doch mal ein Jahr dran, weil mit dem Team haben wir den Super Bowl geholt. Und wäre das Spiel in der ersten Halbzeit anders gelaufen, wäre es vielleicht auch dazu gekommen, dass sie jetzt im Super Bowl stehen würden.
Ja, jetzt bin ich mal auch gespannt, ob sich das so niederschlägt halt auf die Struktur des Teams an sich von denen.
Ja, Gronk steht ja jetzt auch auf der Pipeline auch zurückzutreten. Er sagt ja, Brady ist der einzige Quarterback, unter dem er nochmal spielen will. Und wer weiß, was das für eine Umstrukturierung mit sich bringen wird dann auch, ne?
Richtig.
Okay, wir müssen nochmal die Washington abschließen. Wir haben ja gerade eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen. man muss erstmal mit den Namen, glaube ich, warm werden. Also, wenn man sich die Namen so anguckt von den Franchises, ist das ja alles, es sind alles Brandings und die sind so eingebrannt in unseren Köpfen. Aber Denver Broncos, also nach einem Pferd zu benennen, ist ja auch nicht gerade, oder Jacksonville Jaguars, das sind ja auch nicht Namen, die wo man sagt, oh geil, das sind diese Namen überhaupt. Wobei die Commanders ja schon eher nach einem XFL-Team anhört, wenn man sich die Renegades etc. so anhört. Aber, also die letzte Woche war ich ja noch ein bisschen geknickt da. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran,
oder? Ja, das ist auch so. Und das hätte es bei jedem anderen Namen auch gegeben.
Ja.
Ja. Und die Leute sagen dann, ich wusste, dass es sofort darum geht, darüber haben die anderthalb Jahre für gebraucht. So, ja. Und deswegen habe ich das ja auch, haben wir das ja bei uns auch auf die Seiten gepackt und auch habe ich dann auch bei einer oder anderen Kommentaren halt auch dazu geschrieben, ist, in Amerika werden halt echt täglich tausende Markenrechte eingetragen und du hast einfach keinen Bock, dass du wieder so eine rechtliche Geschichte am Bein hast.
Ja.
Und deshalb ist halt der erste Schritt überhaupt zu sein, zu überprüfen, kann ich diesen ausgedachten Namen oder den ich den bevorzuge, kann ich den handelsrechtlich fähig machen?
Ja.
Und ich hatte so gelesen, die hat ein vergleichendes Beispiel gemacht. Die haben zum Beispiel die ganze Zeit einmal auch die Cleveland Guardians verfolgt, die ja früher Cleveland Indians hießen, so was die machen. Und es gab wohl damals auch bei den Tampa Bay Ray Jays, das waren die Baseballer.
Ja.
Und die haben sich auch umbenannt, die wollten einen neuen Namen, sind irgendwann, glaube ich, bei Tampa Bay Rays nur hängen geblieben. Und die haben damals anderthalb Jahre verloren, weil die da nicht richtige Arbeit geleistet haben. Und in ihrem Namen hat es dann so einen Trubel gegeben, dass sie echt da Kohle und Zeit einfach verloren haben. Und das haben die halt auch gelernt, ne? Und wollen, dass sie natürlich gucken, dass sie mit dem Namen halt nicht nur die Football-Mannschaft stark machen, sondern auch darum halt irgendwie ein Imperium bauen oder was auch erweitern, was halt irgendwie wirklich geschäftsfähig ist.
Ja.
Also insofern verstehe ich total den Prozess, wenn man da mal einsteigt, ist es total logisch, auch wenn der Name erstmal simpel klingt, aber da stehen so viele Schritte hinter. Und ja, da kann man wieder streiten, ne? Das Logo hier und da und so. Ja, ich finde auch, da gibt es einiges an Merchandise, was mit der Schrift und so. Es sieht einfach blöd aus, aber dann gibt es wieder welche, wo ich sage, das sieht total genial aus. Also dieses runde Logo, so, das sieht einfach total cool aus.
Das sieht auch, und das finde ich auch. Ja.
Ich hatte dann irgendwo jemanden gesehen, der hatte dann so irgendein Foto genommen mit den Helmen drauf, von wo aus der Präsentation, das dann neben den Wario gehalten, weil der auch so ein W auf der Mütze hat von Super Mario. Und ja, kannst du dir natürlich was draus ziehen.
Ja, aber weißt du, also es war ja auch Red Wolves im Topf wohl auch, unter den Fans auch sehr beliebt, aber Washington Red Wolves.
Ja, der Red Wolves war zum Beispiel markenrechtlich halt schon vergeben.
Ja, aber es hört sich genauso fremd an, zu dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt uns gerade befinden. Also egal, welchen Namen du gefunden hättest, das hätte sich erstmal falsch angehört.
Also ich finde Commander geiler als Red Wolves.
Ja, genau. Ich werde mich auch damit warm schlafen, glaube ich. Ich habe mir jetzt ein bisschen Merch erstmal bestellt. Das Schlimme ist ja, im NFL-Shop in den USA bekommst du sogar schon Trikots von den Commanders. Mhm. Im Europe-Shop leider noch nicht, bei TARS auch noch nicht. Musst du halt so ein bisschen Abstriche machen. Aber bei den Schranken
muss man mal eine extra Gebühr bezahlen.
Ja, natürlich. Wenn es einem wert ist. Gut, bevor wir jetzt weitergehen in unser Thema, müssen wir ein Thema ansprechen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar betrifft das eine unserer früheren Folgen der Rooney Rule. Brian Flores hat da gerade Klage gegen die NFL, Denver Broncos, Miami Dolphins und ich glaube den New York Giants eingereicht.
Mhm. Ja.
Ich glaube, es geht ihm in erster Linie nicht um die Klage an sich, sondern um das Aufmerksammachen der Missstände, die einfach immer noch da sind. Siehst du das ähnlich?
Ich glaube, das ist auch so. Sieht jetzt vom Zeitpunkt wieder ein bisschen blöd aus, hätte man sicherlich auch früher machen können.
Ja.
Aber gut, ich glaube, auch wenn du dann irgendwo von so einem Team weggehst, brauchst du auch erstmal ein bisschen Zeit und dann arbeitest du das vielleicht alles auf.
Ja.
Und jetzt scheint ja dann wahrscheinlich wieder irgendwas passiert zu sein im Zuge des Bewerbungsprozesses. Und ja, ist wieder fantastisch, dass das so gemacht wird. Schade, dass es immer zu einer Klage kommen muss.
Ja.
Aber das auf dem Schirm zu bringen, ist halt unglaublich wichtig. Und ich glaube auch nicht, dass sie sowas ja einfach dann irgendwie einbringen, wenn das haltlos wäre, was sie da an Beweisen oder so im Hintergrund haben.
Ja.
Und ich hoffe, dass es für ihn trotzdem halt auch sehr positiv ausgeht, dass er danach trotzdem irgendwo unterkommt, weil Ja, wir haben das ja, wenn jemand mal ausspricht, was er denkt, dann haben wir ja schon gesehen, was manchmal passiert.
Ja, gerade wenn die Hautfarbe den Leuten nicht passt, ist es immer noch ein sehr explizites Thema.
Ja, aber das ist natürlich auch immer schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder, ich verfolge das ja nur mit Chicago auch streng, und die haben jetzt zum Beispiel halt natürlich, die haben jetzt einen dunkelhäutigen GM, die haben jetzt einen dunkelhäutigen Defensive Coordinator, so, das, ja, aber keine Ahnung, ob ich kann mir vorstellen, da gibt es welche, die sagen halt, ja, das ist, wir wählen das halt nach Kompetenz aus, ne, und welche sagen halt, es ist eben nicht die Position, dass wir das nur so besetzen, damit das irgendwie erfüllt ist, sondern anders. Deswegen, ja, von weitem ist es dann auch schwierig, sich da immer wieder ein detailliertes Bild zu machen. Ich glaube, das Große und Ganze ist schon mal irgendwie wichtig.
Wie wichtig die Rooney Rule auch ist, könnt ihr gerne nochmal nachhören, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Die geht tief in das Thema nochmal rein und zeigt auch tatsächlich, wie wichtig das ist, um überhaupt eine Selbstverständlichkeit in den verschiedenen Ebenen zu bekommen. Mhm. Denn alle Owner sind immer noch weiß und werden dementsprechend geführt und sind auch eher vom alten Schlag, wenn man das ein bisschen böse sagen möchte. Um alle, die das noch nicht mitbekommen haben, ganz kurz runtergebrochen, geht es einmal um die Denver Broncos, wo Brian Flores zum Gespräch eingeladen war, um einen Head Coach Posten. Beide, der GM und der Owner, sollen verkatert da aufgetreten sein. Ist drei Jahre her, ist natürlich schwer nachzuweisen. Denver Broncos haben sich sofort davon distanziert und gesagt, das entspricht nicht der Wahrheit. Miami Dolphins soll systematisch versucht haben zu tanken, laut Berichten. Und für jede Niederlage hätte er 100.000 bekommen. Und ihm wurde geraten, mit einem hochkarätigen Quarterback sich zu treffen, was wohl gegen die Regel zu dem Zeitpunkt auch sprach. Was er auch abgelehnt hat. Also das erklärt natürlich auch seine Entlassung ist bei den Dolphins wahrscheinlich. Wenn man sich so gegen das Regelbrechen, was genau richtig ist, schreibt, dann bist du wahrscheinlich nicht lange da. Und bei den Giants war er auch zum Gespräch einberufen worden. Und Belichick hatte mit ihm Kontakt. Wobei Belichick nicht wusste, dass es wohl Brian Flores ist, sondern eigentlich mit dem aktuellen Headcoach dann, also mit dem neuen Headcoach, Kontakt hat und dann kam raus, dass er die falsche Nummer gewählt hat. Und dass er, nachdem der neue Headcoach entschieden wurde, eingeladen wurde und da natürlich in seinen Augen nur zurückgegriffen wurde, weil die Rooney Rule, weil sie die Regel einhalten wollten. So, das sind so die Sachen, die er jetzt angebracht hat. Aus unserer Warte ist es natürlich schwer nachzuvollziehen, wie viel Wahrheit drin steckt. Er wird es definitiv sich nicht aus den Fingern gesogen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das Spannende ist ja, dass die Klage ja auf eine Sammelklage aufgebaut ist. Und er hofft jetzt ja tatsächlich, dass da mehr den Mumm haben, auch ihre Stimme zu erheben. Meinst du, das wird passieren? Muss es passieren, damit diese Anschuldigung nicht im Sande verläuft, sondern ein neues Umdenken passiert, wo das nochmal neue Aufmerksamkeit generiert?
Ja, auf jeden Fall. Das braucht es schon noch ein paar Anhänger, damit das vielleicht einfach auch ein bisschen Bestand hat, ne?
Genau.
Ich glaube, sonst ist es wahrscheinlich relativ einfach, das abzutun, wenn er alleine ist oder ja, alleine bleibt.
Ja, das würde wahrscheinlich dann dafür sorgen, dass es dann halt im Sande verläuft.
Ja.
Genau. Aber das wird uns bestimmt auch noch weiter begleiten. Ich merke schon, du bist ein bisschen unruhig, weil du die Uhr, glaube ich, besser billigt hast als ich.
Mach es nur für dich. Mach das für dich und für das Zeitmanagement des Podcasts.
Ja, ja, dafür bist du überzeugt.
Die Leute haben nicht ewig Zeit.
So.
Out of the box.
Die Frage ist ja, was ist am Ende wichtiger, Familie oder Football? Ja. Ich klatsch mal die Hand.
Ich glaube, bei dir jetzt gerade gibt es sonst Ärger, aber du hast es ja gut gelöst.
Ich habe es gut gelöst. Ich habe, glaube ich, das Maximale rausgeholt. Wir wollen über die Ticketpreise sprechen. Die haben ja eine Entwicklung.
Ja.
Entwicklung
öffne deine Schatulle.
Warte. Wie sah es parat? Und es gibt, wir haben jetzt eine Statistik hier stehen von 2006 bis 2021. 2006 gab es ein Ticket durchschnittlich, das sind Durchschnittspreise, wie ich das sehe, ja. Ne? Für $62 knapp. 2021 Der Anstieg mittlerweile bei $107.
Jo.
Ist schon.
Also das waren hier im Schnitt über die Jahre 68%.
Ja.
Das ist schon heftig. Also wenn insbesondere so in den. Denn insbesondere ja eigentlich, wenn man überlegt, das hat sich ja eigentlich, wenn man das sind jetzt 15 Jahre.
Ja.
Nach der Hälfte hatte man ungefähr einen Anstieg von $20 und jetzt hat man nochmal einen Anstieg von $25.
Ja.
So, ja, da wird ordentlich was verlangt von demjenigen, der da zum Spiel gucken will. Mir war das vor der Recherche schon auch, glaube ich, bewusst, dass es sehr teuer ist.
Mhm.
Hatte ich auch damals in Erinnerung, als ich mir mal damals ein paar Ticketpreise angeguckt hatte, zum Beispiel von den damals San Diego Chargers. Und wenn du da einfach nur normal ins Stadion wolltest, musstest du, glaube ich, schon, sag mal, damit du noch einigermaßen, also vernünftig sitzt, irgendwie, glaube ich, die $100, $110 bezahlen.
Wenn du jetzt.
Also das ist ja entsprechend halt natürlich über dem Durchschnittspreis, aber weil du dann ja auch sagst, ich möchte ja auch so sitzen, dass sich das lohnt, wenn ich da schon mal hingehe.
Ja.
Und nicht irgendwo, ja, irgendwo ganz oben.
Ja.
Also.
Ganz oben ist eher für die Touris immer bereitgestellt gefühlt. Wärst du bereit, ja, so wenn du da wohnen würdest, immer so viel Geld in die Hand zu nehmen? Es sind ja 18 Spieltage, glaube ich. Du hast roundabout 9 Heimspiele. Das sind ja schon knapp ein Tausender im Jahr.
Ich glaube nicht.
Da würdest du.
Ich denke, dass man erstmal eher so 1-2 machen würde.
Ja.
So, das reicht.
Wenn man überlegt, dass die Dauerkarten natürlich auch, die werden ja von. Das wird, die Dauerkarten ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn du eine Dauerkarte hast, die gibt's ja nie wieder abgeführt. Ne? Die werden ja tatsächlich sogar verehrt.
Das ist auch so, das können wir gleich auch in der nächsten Statistik sehen, die sagt so, welche Preisspanne wurde denn jetzt eigentlich dieses Jahr überhaupt angesetzt,
ja.
2021. Und das ist auch abgeleitet von sag ich mal, durchschnittlichen Dauerkarteninhabern. Für die Einzelspiele kann das dann entsprechend halt sogar nochmal steigen.
Mhm.
Aber du kannst natürlich nur anhand dessen ungefähr gut geglättet auch sehen, was kostet so ein Ticket halt wirklich peu à peu jedes Spiel. Wenn du das ist ja wie auch bei uns, wenn du dann halt, keine Ahnung, spielst gegen Bayern München, kostet das Ticket natürlich mehr, ja, als wenn du halt gegen Greuther Fürth spielst.
Ja.
Also das ist natürlich auch klar und das ist halt da nichts anderes. Und hättest mich vorher gefragt, wo ich gesagt hätte, wo glaubst du, musst du am meisten Geld für dein Ticket bezahlen? Hätte ich wahrscheinlich als erstes gesagt, halt irgendwie New York oder Los Angeles, einfach nur durch die Wirtschaftskraft der Städte und auch durch den Hype, der da ist. Aber es sind tatsächlich die Las Vegas Raiders, die über $153 aufrufen im Schnitt für ein Ticket. In der letzten Saison, klar, wird darauf zurückzuführen sein, aber da können wir auch später nochmal eingehen. Das neue Stadion wird sicherlich auch eine Rolle spielen.
Wenn hättest du mich gefragt, hätte ich tatsächlich auch Dallas im Topf gehabt.
Oh ja, ist auch ein guter Punkt.
Ja, die aber relativ, die ziemlich weit unten sind.
Das ist auch so. Jetzt sehen wir halt auch nochmal auf einer gewissen Höhe, sehen wir auch nochmal unseren Durchschnitt, ne, mit den 107,05. Warum auch immer sie den unter den Atlanta Falcons mit 105 angereiht haben, aber gut. Das ist egal. Das ist hier übrigens von Statista, also das ist nicht irgendwas selbst ausgedachtes, das soll auch gesagt sein. Ja, und da sehen wir halt natürlich, dass sich das so ein bisschen teilt. Ne? Das günstigste Team hätte ich gar nicht erwartet, sind die LA Chargers, die nur im Schnitt $80 für ihre Tickets nehmen.
Ja.
Ich glaube, das liegt auch zum Teil so ein bisschen daran, dass sie auch damals nicht so eine krasse Fanbase hatten. Also, und natürlich dann durch den Umzug.
Ja.
Aber ist schon ganz interessant, dass auch Buffalo nimmt halt knapp nur über 80. So, und das ist schon interessant, wie sich das so mischt, ne? Wenn man das dann so überlegt, wer noch so oben ist. Die Texans nehmen viel für einen abartigen Football, die Bears nehmen auch viel für einen abartigen Football.
Ja.
Ja, das kann man ja im Moment nicht anders sagen. So, das ist natürlich auch immer, das ist, was ich so meinte, ne? Chicago, denke ich auch, große Stadt, starker irgendwie Markt, so, da kann man auch ein bisschen was verlangen. Aber das ist ja bei den anderen dann hier nicht so, insofern. Ja, aber kann man mal den Unterschied sehen, ne? Wo man unterkommt.
Das Spannende ist ja, dass wir ja bei den Chargers mit $80 von günstigen Preisen reden. Wenn wir angucken, dass 2006 ein Ticket nur $60 gekostet hat.
Ja, im Schnitt, genau.
Genau, ist es immer noch.
Also die sind im Schnitt tatsächlich immer noch so ein bisschen vor 5, 6, 7 Jahren.
Ja.
Also ja. Das ist schon. Und dann kann man natürlich jetzt, wenn man das beleuchtet hat, sich auch nochmal angucken, wie sich das vielleicht bei den Teams selbst gestaltet hat. Also wie ist das überhaupt angestiegen? Ne? Da gibt es jetzt ja quasi auch dann wieder von 2006 bis jetzt hat man erst 2020 beleuchtet, weil das ja die Daten waren, die da auch zur Verfügung standen. Da hast du ja gesehen, also Raiders ganz oben, die waren halt auch mal bei der ganz niedrigen Summe mit knapp über 60, sind jetzt bei 153, also 147% mehr.
Meinst du, das hat auch was mit dem Umzug zu tun?
Ja, klar.
Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie 2018 jetzt die Zahlen zum Beispiel waren bei den Raiders. Das ist aber ja schon ein exorbitanter Anstieg ja auch.
Ja. Von 157%. Und danach haben wir auch die Seahawks. Die haben mal einen Schnitt genommen vor 15 Jahren mit $50 und sind jetzt auch bei 117, also auch 134%. Und so haben wir in Summe eigentlich insgesamt 5 Franchises halt, die über 100% Anstieg hatten auf ihre Ticketpreise, nämlich die Raiders, die Seahawks, die Packers, die 49ers und die Texans.
Warum auch immer die Texans die
richtig, Weise, ey. die richtig dick in die Tasche greifen. Ne? Und dann war auch wieder was wir sagten, der kleinste Anstieg bei den Chargers.
Ja.
Sind nur 25% über die Zeit, nämlich dann halt eben von 68 auf, das waren hier noch 78, aber wir sehen das ja dann hier im Schnitt, sind es ja irgendwie 80. Also die sind da ganz human gewesen.
Ja, wenn man so überlegt, wie sich die Kosten ja so von Jahr zu Jahr häufen, ist das eigentlich ein humaner Anstieg, der Inflation und so ja auch geschuldet ist, wenn man so möchte.
Mhm.
So,
einige sind halt ein bisschen gieriger.
Ja.
Und das hat halt damals das sogenannte Action Network, die haben diese Studie erhoben und haben dann halt den durchschnittlichen Preis für die Saisonkarteninhaber zugrunde gelegt, weil das halt das vergleichbar gemacht hat. Und die haben halt dann auch gesagt, es ist davon auszugehen, dass der eigentliche Ticketpreis dann wahrscheinlich noch viel höher ausfällt. Also dass du dann bei den Raiders eben nicht 153 oder so bezahlen musst, sondern vielleicht für das ein oder andere Einzelspiel einfach noch viel, viel mehr.
Mhm.
Und ja, macht halt ein bisschen was mit dem Portemonnaie. Und da kommt man dann zu dem Punkt, den ich dir eingangs auch auferlegt hatte, zu sagen, hast du Lust, lieber in Urlaub zu fahren oder zu einem NFL-Spiel zu gehen, dann es gibt so eine Marketingorganisation, die beheben den sogenannten NFL Fan Cost Index. Das ist auch irgendwie eine registrierte Marke. Das machen die auch genauso mit Major League Baseball. Das machen die genauso mit NHL, mit NBA. Und gucken immer, was ist der durchschnittliche Preis für einen Besuch mit einer Familie von 4 Köpfen.
Ja.
Und dazu gehört dann halt nicht nur die Tickets, sondern dazu gehört auch Essen und Getränke und irgendwie ein paar Souvenirs. Ich glaube, das war irgendwie mal. Ja, du holst halt irgendwie klassischerweise irgendwelche 4 Softdrinks, du holst irgendwie 4 Hotdogs und du holst irgendwie, keine Ahnung, 2 T-Shirts und irgendwas Kleines. Und da sind die Kosten halt im Schnitt dann schon bei $570 ungefähr, die du aufbringen musst für deine ganze Familie. Und bei den Raiders erstaunlicherweise wieder am teuersten, da bist du halt knapp bei $780. Also da gehst du echt für ein paar Stunden hin.
Ja.
Und zahlst $780.
Ja. Und das rechne mal hoch.
Und ja, und dann im Vergleich hast du halt die Bengals, wo es am günstigsten ist, da bist du halt gerade mal bei $440. Also also $300 weniger, ist ja auch schon völlig irre.
Ja, was also $430, um uns nicht mitzuverstehen, ist auch schweineviel Geld. Und da fragt man sich schon, ob das in Relation steht zu der Zeit, die du jetzt da geboten bekommst, ne? Aber das andere ist ja noch mal fast doppelt so viel. Das ist ja schon exorbitant mehr. Ist das denn am Ende günstiger, so ein Ticket zu nehmen? Glaubst du das? Oder also eigentlich sind diese Angebote ja immer für den Konsumenten ein wenig, damit du dieses Package nimmst.
Nee, das ist kein Paket an sich, sondern das ist ja tatsächlich so, du kaufst einzeln deine Tickets, du kaufst dir einzeln was zu essen. Aber man will halt sozusagen sagen, wenn du da hingehst, hast du ja nicht nur die Kosten für dein Ticket, sondern du hast ja auch Kosten für das, was drumherum ist. Und deswegen errechnet man das mal, was man ungefähr dafür einplanen müsste.
Ach so, okay. Alles klar. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, dass diese Fan-Cost-Index-Geschichte auch so eine Packages freigeben, wo du dann halt das beinhaltest mit einem Gutschein für bla 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 bla.
Okay. Nee, genau. Das ist alles einzeln mal so zusammengerechnet. Ja. Aber wie man ungefähr so darauf eingehen würde, ne? Also.
Ja. Das ist krass.
Also, ja, genau. Deswegen, da gibt es dann halt auch die entsprechende Statistik, was man da dann halt eben. Aber da liegen die Raiders echt weit vorne.
Das Ding ist ja, wir beide haben ja, es ist unser großer Traum, mal in die Staaten zu fliegen und mal ein paar Spieler am Stück zu gucken. Dann überlegt man natürlich, fliegt man alleine, also wir beide, nimmt man die Familie mit, um da so eine tolle Geschichte draus zu machen. Aber ganz ehrlich, die Familie mitzunehmen, das ist echt teuer. Das kannst du ja gar nicht
machen. Sorry Leute, ihr dürft leider nichts essen.
Nein, ihr müsst euch entscheiden, gucken oder essen.
Und wir sitzen ganz unten. Auch nicht. Und ihr sitzt ganz oben.
Genau. Abstriche mussten wir machen. Tut mir leid.
Ja, das natürlich wird es wahrscheinlich auch anders laufen können. Du kannst ja dann auch irgendwie ganz oben sitzen und tatsächlich irgendwie keine Ausgaben tätigen. So, aber ja, das ist halt eine interessante Sache, das zu kalkulieren.
Wenn man jetzt so guckt, wir waren ja in London jetzt schon zweimal, du sogar schon dreimal. Da hat ein Ticket, weiß nicht, roundabout 80 Euro gekostet. Kommt das hin ungefähr? Ich habe die Preise gar nicht. Warte, ich habe jetzt sogar.
Ja, wir haben sowohl als auch. Wir haben auch schon mal teurere, glaube ich, gekauft. Wir haben auch schon mal welche, glaube ich, für 120 oder 140 oder so gekauft.
Ja. Also da sieht man schon, wie viel Geld man da lässt. Ne? Und so ein Wochenende bezahlt sich ja auch nicht von alleine. So, das war
schon. Nee, das stimmt.
Okay, aber wir sind jetzt in der Regular Season. Es gibt ja aber nicht nur die Regular Season in der NFL. Was passiert denn bei den Playoffs? Ja. Gibt es da ein Bonbon, weil wir haben es erreicht, machen wir was für die Fans und es gibt weniger?
Natürlich. Ich habe das auch mal so ein bisschen versucht zu vergleichen und mir mal anzugucken, ob dann das so von den, ob sich das auch ein bisschen an die Durchschnittspreise angleicht, aber es ist tatsächlich völlig unterschiedlich. Also jetzt war zum Beispiel vor vergangener Woche, als die Wildcard-Round war, da hatte man dann ungefähr gesagt, okay, wo liegen dann im Moment bei die günstigsten Tickets und da wurde dann halt zum Beispiel so eine Firma wie Ticket Smarter in den USA konfrontiert, die halt auch natürlich Tickets verkaufen und haben halt dann gesagt, so von wegen die niedrigsten Preise für die Spiele, die es damals gab, sind halt völlig unterschiedlich gewesen. Da zum Beispiel war Rams gegen die Cardinals, konnte man das günstigste Ticket für $90 kaufen. Bei den Buccaneers gegen die Eagles war das günstigste Ticket halt 234.
Oh, gut. So,
das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied.
Ja.
Aber da sieht man, glaube ich, auch dann, dass wenn diese Spiele losgehen, dass der Markt sich dann verändert. Ne?
Mhm.
Also, dass du dann anfängst so, okay, wir gehen jetzt in Richtung erstmal heißere Spiele. Dann weiß ich nicht, wie die Saisonkarteninhaber darauf immer ein Vorrecht haben. So, das wird auch wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal eben, ne? Wie hoch ist die Nachfrage? Oh ja, okay, dann ziehen wir nochmal an.
Ja.
Und in den USA gibt es natürlich auch noch einen starken Markt für diese Zwei-Ticket-Verkäufe. Nicht nur das direkte Erwerben, sondern auch der zweite Markt.
Ja, gibt es da auch so einen Fanservice, wo Fans für Fans Tickets anbieten dürfen? Wahrscheinlich, ne?
Ja, das gibt es tatsächlich auch bei mehreren Anbietern. Ja. Deswegen so Ticket Smarter ist halt was, dann gibt es Tickpick und ich weiß nicht alles, das ist ziemlich divers.
Ich glaube, Eagles und Buccaneers sprengt natürlich den Rahmen, wenn du guckst, Raiders, Bengals hat $160 gekostet, Patriots, Bills 105 und dann die Eagles Buccaneers mit 234, da bezahlst du wahrscheinlich auch Brady mit, oder? Also ich glaube, dass solche Spieler natürlich da dementsprechend ein bisschen den Preis auch noch anheben.
Ja, und die Sonne, ne? Bei den Bills willst du dann vielleicht nicht sein. Also natürlich die Fans schon, aber bei den in Florida kriegst du dann ein anderes Wetter.
Das stimmt. Wobei Rams hat ja ein Dach, ne? Glaube ich sogar. Und das ist ja eh immer heiß, von daher.
Ja.
Genau. Gut. Ich glaube, Playoffs haben wir jetzt durchgearbeitet. Und jetzt ist ja der große Tag.
Ja.
Der Super Bowl. Und da, aber bitte. Also, wir haben jetzt gesehen, okay, da langen sie auch nochmal richtig. Aber beim Super Bowl, das muss doch für die Fans sein. Da sagt man, okay, ihr habt uns die ganze Zeit supportet. Jetzt geben wir was zurück. Oder? Wie sind da die Preise?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich auch so. Ich gehe erstmal davon aus, dass sehr viele Tickets auch so Richtung Sponsoren, Offizielle und all sowas gehen.
Ja.
Aber eigentlich mehr oder weniger fast, nachdem es feststand, dass LA gegen Cincinnati spielen, gab es halt auch auf der Plattform TickPick, da war das quasi das sozusagen das günstigste oder irgendwie angenehmste Ticket, was zu kaufen war, war halt ohne Gebühren knappe $6.500. Und da hat dann noch jemand unter so einen klassischen Saalplan, wie man ihn so nennt, so einen Stadionplan halt auch gepostet mit ja, verfügbaren Tickets. Also da hat man dann schon den Blick, so dass man im Oberrang bist du halt schon so dann bei quasi 5.000, 6.000 Dollar. Und der Unterrang, der haut dich dann aus den Socken, so an der Mittellinie bist du dann bei 25.000 Dollar. 15.000 Dollar, wenn du weiter Richtung Kurve gehst, Richtung Außen. Also da, boah. Aber da weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist doch irgendwie nicht mehr. Aber das ist natürlich wieder so krass. Das passt halt auch einfach, finde ich, so zu Amerika. Ich glaube, das würde in Deutschland gar nicht funktionieren. Mhm. Aber da werden sich die Leute wahrscheinlich gönnen, einfach weil so, yeah, geil und so, ich bin da. Und
aber so viel Geld kannst du ja gar nicht verdienen, gefühlt, um diese Ticketpreise zu bezahlen. Aber das Stadion ist ja trotzdem pickepacke voll. Also du musst ja eigentlich hoffen als Fan, dass du nicht jedes Jahr in den Super Bowl kommst, dass du irgendwo spielst, wo du weit weg bist und dass du einfach für dieses Event einmal für dein ganzes Leben Spaß, um da einmal mit dabei zu sein. Also anders ist es ja gar nicht wirtschaftlich zu vertreten, gefühlt.
Ja, so wirkt es auf jeden Fall. Das ist schon irre. Das sich vor Augen zu führen, ich weiß auch nicht, ob das dann von Super Bowl Stadion zu Super Bowl Stadion variiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach jedes Jahr so ist.
Ja, ich glaube, dass die Preise sogar von Jahr zu Jahr immer größer werden, gefühlt. So, da gibt's bestimmt auch, wenn wir uns eine Statistik heranziehen würden, auch eine rapide Erhöhung der Kosten. Wenn du 2006 noch nimmst, wahrscheinlich was da ein Ticket gekostet hat zu heute, da würden wir wahrscheinlich auch mit den Ohren schlackern, dass da bestimmt ein Anstieg von 30-40% bestimmt auch schon gefühlt dabei ist.
Da kannst du ja mal sagen, was die Finalkarten für die European League of Football gekostet haben.
Das ist interessant, da wollte ich mich jetzt hin, weil wir auch in Deutschland oder in Europa haben natürlich auch unser großes Finale. Und da musst du auch richtig in die Tasche greifen. Für die günstigste Kategorie zahlst du satte 30 Euro. Wenn du ein bisschen besser gucken willst, dann musst du es aber schon überlegen. Das musst du schon wollen. 60 Euro. Und für die Großverdiener zahlst du läppische 75 Euro. Das sind natürlich Verhältnisse.
ich will ja damit auch nicht sagen, dass das vergleichbar ist. Aber, nein, nein. Das ist natürlich auch eine ganz andere Medienwirksamkeit, aber das ist schon in der NFL schon sehr übertrieben.
Also ja, also wenn du jetzt, also für 75 Euro bekommst du noch nicht mal ein Regular Season Spiel zu sehen. So. Natürlich, du hast recht, man kann es nicht vergleichen, aber es sind natürlich trotzdem Dimensionen, die ganz schön krass sind. Und wir haben ja nicht nur die ELF, sondern es gibt ja auch andere Sportarten, wie zum Beispiel die NBA. Wie sehen dann da die Preise zum Vergleich denn aus?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also die Statistik ging leider damals nur bis 2016. Also hier ist es nicht so weiträumig, wie es bei der NFL war. Viel aktueller bei der NFL. Aber hier sind es auch immer in 10 Jahre gewesen. Und da ist der Preisanstieg von damals irgendwie 47 Dollar auf 56 Dollar gegangen. Also gerade mal 9 Dollar Unterschied im Schnitt in über 10 Jahre. Und das hat sich auch so fortgesetzt. Ich hatte dann nochmal gesucht, wie so die Preisspannen der einzelnen NBA-Teams sind. Und das differenziert natürlich auch stark. Also bei der günstigsten Franchise, den Minnesota Timberwolves, zahlt so ungefähr 58 Dollar. Und hier ist genau das, was ich halt eben meinte mit die Märkte. Da siehst du an Platz 1 die Lakers, also Los Angeles, San Francisco, die Golden State Warriors, die Los Angeles Clippers, New York Knicks. Also da zahlt man halt schon bei den Lakers irgendwie über 450 Dollar im Schnitt. Genauso wie bei San Francisco. Und danach sind es halt auch häufig so 200, 250. Also das differenziert auch total stark. Je nachdem, wo der Markt ist und auch wahrscheinlich wie kaufkraftstark das da angesiedelt ist.
Ja, und was für eine Historie die halt teilweise auch haben. Wahrscheinlich, ne?
Ja. Also das muss man natürlich auch mal auf der Zunge zergehen, dass wenn man sich dann überlegt, dass im Schnitt ein Ticket bei den Los Angeles Lakers halt 473 Dollar kostet und du bei 42, 44 Spielen halt bist.
Ja.
Das ist halt schon auch noch eine richtige Hausnummer. Das sieht dann bei den anderen ist es dann auch nicht wenig. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Saisonkarteninhaber, oder zumindest nicht alle, so verrückt sind, zu jedem Spiel zu gehen. Das habe ich damals auch erlebt, dass die dann auch Einzelspiele verkaufen. Aber so, ich sag mal, der Durchschnittspreis ist da noch ein bisschen einfacher als halt in der NFL. Was ja wahrscheinlich aber auch daran liegt, dass du deutlich mehr Spieler hast.
Ja, definitiv. Also da reden wir ja von 40, 41 Heimspiele. Ja,
genau, da, richtig.
Wie willst du das bezahlen? Also ich weiß gar nicht, wie die Dauerkarten da kosten, aber du kannst das ja nicht einfach so runterbrechen.
Kannst du ja mal hier einen weiter runterscrollen bei uns in der Übersicht. Habe ich nur mal für uns als Übersicht reingebracht. Da gibt's quasi von den Golden State Warriors, die jetzt ja als zweiteuerstes Team gelistet sind, gibt es quasi so Season-Ticket-Pricing.
Ja.
Ne, und da kostet dann halt so ein Courtside-Club, das wahrscheinlich sitzt immer an der Seitenlinie, kostet halt so eine Saisonkarte $52,800. Also eins, zwei pro Spiel. Da kommst du dann auch ganz schnell mal wieder in die NFL-Sphären der entsprechenden Championship-Spiele.
Ja.
Also da kannst du schon ordentlich was blechen, wobei halt die günstigste, finde ich auch nicht ohne, $3,300 für die ganze Saison macht ungefähr $75 im Schnitt. Ist auch nicht günstig, ne? Also.
Nein.
Da sitzt du dann halt ganz oben unterm Dach.
Ja.
Aber siehst halt immer, was das für ein Markt ist, ne? Und immer wieder ausverkauft.
Ja, und wie viel Geld da einfach generiert wird, das ist ja in Deutschland oder Europa nicht vorstellbar, was in Amerika
umgesetzt wird. Haben wir das ja auch nochmal mit reingebracht, ne? Wir haben ja mal die Fußball-Bundesliga in der Saison 2019, das war, was Statista noch gelistet hatte.
Ja.
Und da hast du damals sogar für ein Bundesligaspiel bei Fortuna Düsseldorf 8 € für das günstigste Ticket bezahlt.
Stehplatz,
ole, ole. Und das teuerste 59.
Ja.
Ja, aber wenn man jetzt mal selbst so Borussia Dortmund anguckt, ne, die ja eigentlich zu einer Top-Mannschaft gehören, da zahlst du halt irgendwie knapp über 17 € für das günstigste Ticket und knapp unter 60 fürs teuerste.
Ja.
Es mag sich natürlich jetzt auch wieder ein bisschen gedreht haben durch die Corona-Einbußen. Aber der Statement damals von Uli Hoeneß, ne, was wollt ihr eigentlich? Nicht umsonst sind die Logen so teuer, damit ihr halt für 15 € auf der Tribüne stehen könnt. Ne? Und das ist auch so. Das kostet seit ganz geraumer Zeit 15 € für ein Stehticket.
Aber das ist doch genau der Punkt, oder? Du nimmst, gerade wenn wir jetzt wieder zurück zu der NFL gehen, du kriegst so viel Marketingrechte verkauft, du bekommst TV-Rechte verkauft, du bekommst deine Logen super gut verkauft. Also du generierst so viel Geld. Warum wird denn, wie in der Bundesliga auch, das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel von der Wichtigkeit des Sports. Also Fußball ist ja in Europa und weltweit ja eigentlich auch Sport Nummer 1 gefühlt. So. Und in Amerika ist es halt American Football. Warum gibst du den Fans dann nicht die Möglichkeit, Tickets zu generieren, die sich auch leisten können? Also müssen ja nicht nur günstige sein. Es können ja auch teure dazwischen sein.
Ja, ich verstehe es.
Na? Aber
ich glaube, das ist halt ein typisches Beispiel halt von Angebot und Nachfrage, dass du das in Deutschland nicht machen könntest. Die Leute würden auf die Barrikaden gehen und vielleicht nicht mehr ins Stadion kommen.
Ja.
Und du wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgehst mit diesem, ja, wir wollen auch die Fans haben, die uns anfeuern, weil das halt eine richtige Kultur ist.
Ja.
Das hast du ja in Amerika vor Ort nicht. Und
ja, stimmt, aber du hast, du sagst immer, American Football ist ein Familiensport. Die Preise sind dann aber nicht familienfreundlich, wenn du so möchtest. Also wenn du den kleinen Sohn dabei haben möchtest, das kann sich nicht jeder leisten mehr dann.
Das ist absolut richtig. Und ich glaube, das ist dann auch aber trotzdem halt eben ein Thema, dass du es halt da machen kannst. Du rufst es halt auf, die Leute finden es halt total geil, weil du halt auch nicht so viele Möglichkeiten hast. Die Saison findet nur über 4-5 Monate statt. Ja, dann versuchst du es halt wahrzunehmen. Du bereitest dich darauf vor, es ist ein cooles Event. Ja, du hast ja auch irgendwie vielleicht so ein Gefühl davon. Ich kann erzählen, ey, ich war am Wochenende im Stadion und so. Ne? Der Patriotismus steckt da wahrscheinlich auch in jedem Amerikaner. Und das zählt dann auch dazu. Ich bin da gewesen bei unserem besten Sport und so.
Ja.
Das sind wahrscheinlich Sachen, die man so gar nicht verstehen kann, weil das so psychologischer und irgendwie, aufwachsender Natur sind. Weil Sachen sind, die aufwachsender Natur zu Schulden kommen.
Ja.
Und dass du dann halt eben dieses hast, du müsstest halt, um woanders hinzukommen, halt so weit fahren. Ne? Also, da haben wir ja auch gelernt, jedes Team ist ja auch noch markenrechtlich und werbetechnisch für sich bestimmt halt in ihrer Region halt dann das an Werbung zu betreiben und schafft dann entsprechend das halt auch einzunehmen.
Ja.
Ja, das funktioniert einfach.
Ja, und das ist einfach.
Und die Gehälter sind, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Nummer, ne?
Ja, das kann natürlich sein.
Also, die Gehälter sind halt abartig hoch und du hast es ja gesehen, die bauen da ein Stadion, ein neues Stadion nach dem anderen. Mhm. Das muss auch finanziert werden, ne? Das ist.
Ja, natürlich.
So ein Las Vegas Raiders Stadion wo sich halt ordentlich.
Ja. Da ging erst in die Milliarden rein, ne?
Ja, na klar, ja. So ist das.
Ja. Und das will man natürlich, den Komfort möchte man sich natürlich bezahlt lassen.
Ja, musst du ja irgendwie wieder auffangen. Kannst du nicht alles über selber finanzieren. Nein, natürlich. Versuchst du dir Stück für Stück wiederzuholen, ne? Und ein geiles Erlebnis draus zu machen, sodass die Leute sagen, ja, das war es wert, auch $500 oder $800 auszugeben.
Ja, und deren, wie du schon sagtest, Herangehensweise an den Sport ist auch eine ganz andere. Also wie du schon sagtest, die werden damit ja geboren, mit dieser Leidenschaft ihres Home-Teams gegenüber. Und wenn du dich, glaube ich, mit Amerikanern unterhältst, gibt es immer nur zwei Themen. Entweder es geht um Politik oder um dein Home-Team und deiner Franchise, der du die Daumen drückst. Egal, ob es Baseball ist, Basketball ist, Eishockey, Football, Fußball, College. So, die sind da einfach so verwurzelt und verankert damit, dass denen, glaube ich, der Preis manchmal ärgert, aber nicht das Entscheidende ist.
Yep.
College hatten wir gerade. Josef. Josef.
Ja.
Der Vater von Jesus sagte.
Ja, Joseph Vincent Paterno, auch damals Spitzname genannt Joe Paterno, ist schon ein sehr alter Herr, aber der war halt irgendwie Ewigkeiten sehr erfolgreicher College-Trainer von Penn State.
Ja.
Und er hat immer gesagt, es ist der Name auf der Vorderseite des Trikots, der am meisten zählt, nicht der auf dem Rücken.
Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football Education. We'll be right back.